Journalisten lieben ja so plakative Zuschreibungen. Irritieren Sie da so solche Begriffe wie Königin der Blockflöte?
Ich wundere mich nur, dass plötzlich dieser Begriff mal irgendwo in der Presse auftauchte und dann erscheint das ja im Netz und dann übernehmen die nächsten Redakteure das auf und dann ist es sozusagen in aller Munde und gebildet sozusagen das Icon. Und ja, es stört mich eigentlich nicht, es prägt dann und es ist ja auch nichts Schlechtes.
Auf keinen Fall. Und man kann sagen, jetzt treten Sie auch vor allen Dingen als Instrumentalistin auf. Das ist jetzt im Rahmen des Kölner Festes für alte Musik. Und da ist die Überschrift Krieg und Frieden. Und die Unterüberschrift unter Ihrem Konzert lautet Grüße aus Arkadien. Wie passt das zusammen?
Ja, also die Überschrift des Konzerts ist What a Peaceful Day und es geht eigentlich um friedliche Konzertstücke. Thomas Höft hatte mich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, ein Programm zu konzipieren und dann habe ich überlegt, naja, die Flöte und kriegerische Stücke, das passt irgendwie nicht zusammen. Bei kriegerischen Stücken, da müssen irgendwie Trompeten und Pauken dabei sein und es muss angriffslustig sein und das passt zu meinem Instrument irgendwie nicht. Es ist ja eher das Instrument, was zum Beispiel, wenn Bach es einsetzt, von der Liebe erzählt, von Tod, von den Engeln und von arkadischen Zuständen. Das hat damit zu tun, dass die Flöte eben ein Schäferinstrument ist, von seiner Geschichte her. Und dann habe ich mir überlegt, okay, mache ich doch einfach ein Friedensprogramm in diesem Festival, denn es gibt schon sehr viele kriegerische Programme. Und so ist es dann auch geworden.
Arkadien ist ja entweder eine Landschaft in Griechenland oder eine Art Schäferroman. Was ist es bei Ihnen im Konzert? Roman oder Landschaft?
Na, Landschaft und Vision eigentlich. Also so der Traum von einer entspannten Wirklichkeit, in der man sein Leben leben kann mit allen Annehmlichkeiten, wo es eben keinen Krieg gibt, wo viel Liebe vorhanden ist. Also die Vision von einem besseren Leben eigentlich. Und die Stücke, die wir ausgewählt haben, die erzählen davon. Also zum Beispiel eine Bergamasca von Marco Uccellini, was eben ein idyllisches Schäferstückchen ist, was wir mit Violinen und Flöte aufführen. Wir haben ja den Dimitri Sinkowski dabei, der nicht nur Barockgeige spielt, sondern auch singen wird in diesem Konzert, also eine Doppelbegabung. Und an seiner Seite dann die in Köln auch sehr bekannte Mayumi Hirasaki, die auch Konzertmeisterin von Concerto Köln ist und ein wunderbares Continuo-Team. Und damit haben wir eben solche Kammermusik zu diesem Thema ausgesucht.
Und Sie haben es schon angesprochen, Sie musizieren mit einem Altes zusammen, also mit einem Mann, der mit Kopfstimme singt. Und der spielt noch dazu Violine. Wie funktioniert das im Zusammenspiel mit Ihnen und Ihrem Ensemble?
Naja, also er macht es nicht gleichzeitig, wobei wir demnächst eine Uraufführung spielen werden in Potsdam, wo er tatsächlich das beides gleichzeitig einsetzt. Also er wird spielen und singen zugleich und ich auch. Also es wird, glaube ich, sehr spektakulär werden. Nein, also er wird zum Teil einfach Stücke für die Geige spielen und auf der anderen Seite wird es dann Kantaten geben, in denen er nur singt und wir ihn begleiten mit unseren Instrumenten. Ich habe eine Oper dirigiert, Lucio Cornelio Silla von Händel. Und da war Dimitri Sinkowski tatsächlich die Hauptrolle des Silla und er hat wirklich nur gesungen und das noch mit historischer Gestik und Mimik und das war sehr beeindruckend. Also er ist sehr professionell.
Sehr professionell und man muss ja auch sagen, vielleicht wäre er vor 20, 30 Jahren noch ein bisschen schräg angeguckt worden, wenn er als Mann mit einer hohen Stimme singt. Das ist mittlerweile akzeptiert, genauso wie längst die Blockflöte wieder als Soloinstrument akzeptiert ist, auch dank Ihnen. Was allerdings auffällig ist, Frauen gibt es als Dirigenten nicht so oft. Sie dirigieren, Sie haben es eben auch schon angesprochen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass Frauen noch nicht so oft als Dirigentin vielleicht auch einfach gebucht werden, als es vielleicht angemessen wäre?
Naja, also das hat vielleicht zum einen mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun, also dass Frauen sich so einem Beruf nicht widmen, weil er doch sehr zeitraubend ist und man viel auf Reisen ist und vielleicht auch noch Familie haben will. Dann hat es mit Identifikationsfiguren zu tun, die ja in der Vergangenheit eigentlich nur Männer waren und dass man dann eher etwas wird, wo man ein großes Vorbild hat. Aber zum Glück weicht dieses Bild langsam auf und vor allem in der Klassik gibt es mittlerweile viele Dirigentinnen, auch an berühmten Orchestern, Häusern. In der alten Musik ist es etwas weniger, aber das hängt auch damit zusammen, dass es eigentlich von der Geschichte her keinen Dirigenten in dem Sinne gab, sondern das Orchester eher vom Cembalo oder der ersten Geige ausgeleitet wurde. Aber bei Opernproduktionen ist es trotzdem sehr wichtig, dass da vorne jemand steht, den alle sehen, auch von der Opernbühne aus und der das Ganze leitet. Und das ist eben ein Genre, was mich sehr interessiert.
Und was reizt Sie ganz persönlich am Dirigieren? Also weil Sie machen das ja nicht so wie früher in der Barockzeit. Sie spielen ja nicht dann mit, zum Beispiel bei dem Operndirigat, sondern Sie dirigieren Anführungszeichen nur. Was reizt Sie da besonders?
Also erstmal reizt mich der Stoff, also Musik sozusagen mit Text zu spielen, weil als Instrumentalistin tue ich das hier nicht. Ich habe eine Sonate oder ein Konzerto vor mir und frage mich dann, was ist der Affekt dahinter oder welche Geschichte wird erzählt? Und nun hat man dann wirklich ein Libretto vor sich und eine Geschichte, eine Story, die man formt sozusagen mit der Interpretation und unterstützt und auch deutet. Und das ist eine wunderbare Arbeit, auch eben mit den Sängern zu arbeiten, sich zu überlegen, wie können sie diesen Charakter komplett ausfüllen? Wie sind die Verzierungen, wie müssen wir das Tempo fassen mit dem Orchester und von jeder Seite aus das zu steuern und zu formen.
Dann gibt es ja so Pioniere der alten Musik, Sie haben schon davon gesprochen, Franz Brücken zum Beispiel, der auch die Blockflöte mit nach vorne gebracht hat. Bei dem war auffällig, irgendwann hat er gar nicht mehr gespielt auf der Blockflöte, sondern er hat nur noch dirigiert. Oder Reinhard Goebel, der dirigiert mittlerweile auch ausschließlich, hat vorher Barockgeige gespielt, konnte dann aus gesundheitlichen Gründen das nicht mehr tun. Heute dirigiert er sogar in Anführungszeichen moderne Sinfonieorchester. Können Sie sich das auch vorstellen, dass Sie irgendwann mal so eine Mahler-Achte aufführen?
Also im Moment noch nicht, aber wer weiß, was noch kommt. Die Sache mit den modernen Orchestern ist so, dass eigentlich die historische Aufführungspraxis dort auch Einzug gehalten hat. Und das ist eine tolle Sache, dass also die Sprache auch auf den modernen Instrumenten gefunden wird oder die sogar Barockbögen benutzen und das eigentlich was ganz Normales geworden ist und man mit diesen Dirigenten dann auch arbeitet. Ja, Franz Brücken hat tatsächlich aufgehört zu spielen, aber er hat mal in einem Interview gesagt, dass es doch so wie so eine verflossene Liebe ist, die Blockflöte, auf die man so ein bisschen melancholisch zurückschaut. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil mir das sehr viel gibt, selber zu spielen und zusammen zu spielen, vor allen Dingen Kammermusik zu machen, mit meinen Kollegen selber auf der Bühne zu stehen und das Dirigieren, das ist einfach ein weiterer Punkt, der meinen Horizont als Musikerin, glaube ich, sehr groß erweitern kann.
Mir hat mal ein Orgelvirtuose gesagt, er ist manchmal fast erschrocken, wenn er sich Aufnahmen von sich selber anhört und sagt, ich wusste gar nicht, dass ich so schnell spielen kann. Wenn Sie sich selber vielleicht auch Videos von sich anschauen oder auch Aufnahmen anhören, denken Sie doch manchmal auch so, wow, so schnell?
Ja, das ist schon extrem und man lernt auch sehr viel von solchen Aufnahmen, muss man sagen, weil doch die Selbstwahrnehmung eine ganz andere ist als das, was man dann von außen sozusagen wahrnimmt oder auch andersrum. Man denkt manchmal, man hat etwas schon sehr klar und deutlich ausgedrückt und es ist einfach immer noch viel zu wenig und man muss einfach alles in beide Richtungen, das Piano oder wie man mit Pausen umgeht, übertreiben, genauso wie das andere. Also man muss sehr starke Kontraste schaffen, damit die Botschaft beim Zuhörer ankommt.
Sie reisen viel umher. Sie haben in Salzburg eine Professur am Mozarteum. Sie leben hier in Köln. Sie sind also wirklich viel auf Achse. Jetzt sind wir ja mitten in der Fastenzeit. Gibt es eigentlich für Sie Momente der Besinnung oder können Sie sogar fasten oder ist das gar nicht möglich?
Ja, also Fasten, das habe ich einmal, glaube ich, in meinem Leben gemacht. Das habe ich nicht gut vertragen, aber vielleicht habe ich das auch schlecht angefangen. Also ich habe in meiner Familie, haben wir zum Beispiel in der Fastenzeit freitags oder sowieso über das ganze Jahr freitags immer nur Fisch gegessen und am grünen Donnerstag gab es dann Spinat, dann irgendwie Nudeln mit einem schrecklichen Dörr-Obst dazu an dem Karfreitag. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Also solche Traditionen gab es da, aber dass ich gesagt habe, ich verzichte jetzt komplett auf Fleisch in dieser Zeit oder so, das gab es auch in unserer Familie nicht.
Sie haben es eben schon angedeutet, Sie haben ja Ihre Kindheit im evangelischen Pfarrhaus verbracht und die evangelische Musik, die hat wirklich besondere Werke für die Fastenzeit hervorgebracht, aber auch vor allem für die Karwoche, wenn man da nur mal an die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach denkt. Waren diese Tage für Sie in so einem Pfarrhaushalt auch besonders geprägt, die Karwoche?
Ja, überhaupt hat Musik zu diesem Pfarrhaus gehört. Also ich habe ja auch im Kirchenchor gesungen, auch in der Kirche meines Vaters sehr oft gespielt, auch mit meiner Mutter zusammen, meiner Schwester. Wir haben sehr viel Musik von Bach vor allen Dingen gehört. Und das hat für mich heute immer noch einfach so eine sehr starke Verbindung. Wenn ich das höre, dann empfinde ich so eine große Gnade, dass man also den Eindruck hat, man ist wirklich angenommen, wie man ist. Und man kann sich irgendwie verlassen. Und das drückt diese Musik für mich sehr stark aus.
Wenn Sie Musik von Telemann oder Bach spielen, hilft es da vielleicht auch ein bisschen, dass Sie aus dem gleichen oder ähnlichen konfessionellen Kontext stammen?
Das kann ich nicht sagen. Also ob es da einen Unterschied gibt, ob ein Katholik sozusagen Musik von Bach spielt und sich da weniger verbunden fühlt, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, dass diese Musik universal funktioniert. Und es gibt ja auch mittlerweile in aller Welt Orchester, die sich dieser Musik verschrieben haben in Japan. Das sind dann ja größtenteils Buddhisten, die das spielen. Und trotzdem, wenn man dann Interpretationen von diesen Orchestern hört, merkt man, ich glaube, sie haben diese Musik verstanden.
Zum Schluss nochmal ein Blick auf das Konzert, das Sie spielen werden beim Kölner Fest für Alte Musik. Was mich wundert, Köln hat seit vielen, vielen Jahren so einen tollen Ruf als alte Musikstadt, aber erst seit wenigen Jahren ein Kölner Fest für Alte Musik. Wie wichtig ist die Existenz von diesem Fest aus Ihrer Sicht?
Naja, also das ist ja ein Gesamtpaket. Wir haben ja auch das ZAMUS seit einigen Jahren, das ist das Zentrum für alte Musik, wo man auch proben kann, wo auch Aktivitäten stattfinden. Das ist eine Riesenerleichterung für die freischaffenden Künstler der alten Musikszene, die hier wohnen. Und das Festival, dort kulminiert das sozusagen. Also die Künstler der alten Musikszene können da ihr Gesicht zeigen, aber es soll eben nicht nur in diesem Topf Köln dann bleiben, sondern man soll auch über diesen Tellerrand hinausgucken und auch die Kollegen aus dem europäischen Umfeld kennenlernen, und das hat gefehlt, und ich bin sehr froh, dass es jetzt einfach dieses Kölner Fest gibt, und das Programm von 2018, jetzt Krieg und Frieden in diesem Jahr, finde ich wieder äußerst gelungen.
Und das Konzert von Ihnen heißt What a Peaceful Day. Das ist dann im Rahmen des Kölner Festes für alte Musik, wir haben es gesagt. Und Sie treten dann am Sonntag ab 20 Uhr mit Ihrem Ensemble 1700 auf, und zwar in den Balloni-Hallen in Köln-Ehrenfeld ab 20 Uhr. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.